Eines Sonntags saß ein Mann im Gottesdienst und regte sich dann auf dem Heimweg über die Predigt auf. Er meckerte über den Verkehr, er beschwerte sich über die Hitze und er machte ein großes Theater darüber, wie spät das Mittagessen serviert wurde. Dann neigte er seinen Kopf und betete und dankte Gott wie immer für das Essen. Sein Sohn beobachtete ihn die ganze Zeit über. Gerade als sie anfingen, das Essen weiterzureichen, sagte er: "Du, Papa, hat Gott dich gehört, als wir die Kirche verließen und du anfingst, dich über die Predigt und den Verkehr und die Hitze aufzuregen?" Der Vater wurde rot und sagte: "Ja, mein Sohn, er hat mich gehört. Hat Gott dich auch gehört, als du gerade um dieses Essen gebetet hast?" Und er sagt nun: "Ja, mein Sohn, er hat mich gehört." "Okay, Papa, und welchem von beiden hat Gott mehr geglaubt?" Ja. Wir kennen es wahrscheinlich, die meisten von uns kennen es, vor dem Essen das Gebet, okay? Vor dem Essen beten wir in der Regel und es gibt ja diese Kurzbeter, einfach zu sagen: "Hey, danke Vater für diese guten Gaben, Amen," oder "Danke Papa für Happa Happa." Und ich kenne es auch aus meinem Leben, ich nutze eigentlich sehr oft immer dieselben Worte: "Danke himmlischer Vater für dieses Frühstück, bitte segne es an uns." Und wenn wir mal unsere Tischgebete auswerten würden, okay, ich würde behaupten, dass wir feststellen würden, dass wir oft dieselben Worte benutzen, fast auch immer dieselben Silben, und dass wir traditionell so ein Gebet sprechen. Also ich kenne es zumindest von mir, und da ist ja auch nichts Falsches dran. Es gibt auch diese Ewigkeitsbeter vor dem Essen, kennt ihr die? Die einfach mal für den ganzen Tag beten, das Essen wird kalt und denkst so: "Hey, come on, jetzt werd doch mal fertig hier, ja, und du brauchst nicht für Oma danken, für die Blume danken" und so weiter. Und so kennen wir ja wahrscheinlich auch diese Personen, die vor dem Essen richtig lang beten und man denkt so: "Okay, ich habe eigentlich Hunger, das Essen wird kalt." Wir starten ja heute diese Predigtreihe mehr als Tradition, und bei dieser Reihe werden wir verschiedene Aspekte der Jüngerschaft uns anschauen. Die Jüngerschaft ist eigentlich oder bedeutet, dass man sich einem Lehrer hingibt, lebenslang von diesem Lehrer lernt und ihm ähnlicher wird. Okay, und für uns Christen ist es natürlich Jesus. Er ist unser Lehrer, von dem wir lernen möchten und dem wir auch ähnlicher werden möchten. Also wir schauen uns verschiedene Aspekte der Jüngerschaft an und auch Traditionen, ja, verschiedene Traditionen, die so Christen haben, so Abendmahl, das Bibellesen, Gebet. Und ich freue mich auf diese Predigtreihe, weil die kreativ werden, die wird vielleicht ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Sie wird sehr ermutigend, sehr praktisch, und ich glaube, es ist für uns eine richtig gute Reihe. Was ist eine Tradition? Okay, das ist ja die Frage auch. Was ist eine Tradition? Und einfach ausgedrückt, Tradition bedeutet, dass man etwas tut, das die Menschen schon früher gemacht haben. Ganz einfach ausgedrückt. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, heißt Überlieferung oder übergeben oder über, ja, Dinge, Gedanken, Wissen, Lebenserfahrungen, Sitten, Bräuche zu übergeben und an die nächste Generation zu reichen. In der Familie, im Verein, auf Hochzeiten, in den Kirchen haben wir alle Traditionen. Also vielleicht kennst du es ja auch, natürlich kennst du das, du feierst ja auch Weihnachten, Ostern. Wir feiern Weihnachten, Ostern jedes Jahr aufs Neue. Wir feiern diesen Feiertag ganz besonders. Und es ist eine Tradition, dass wir an diesen Tagen was Besonderes auch irgendwie vielleicht essen, was wir irgendwie auch feiern, so ganz spezielle Sachen, die wir nur an diesem Tag machen. Oder auch der Gottesdienst heute ist vielleicht auch eine Tradition für dich, was ja nicht schlecht ist erstmal. Ja, du denkst so: Sonntag ohne Gottesdienst ist kein Sonntag. Amen. Amen. Ihr seid da, super. Oder auch das Abendmahl. Monatlich feiern wir Abendmahl. Hey, warum machen wir das? Ja, auch aus Tradition so ein bisschen. So haben wir auch da verschiedene Traditionen. Oder auch bei Hochzeiten stoßen wir auf das Brautpaar an. Weißt du eigentlich, warum man anstößt? Ich habe mal gegoogelt, ganz komische Definition. Ich habe mich nicht getraut, eine zu nennen hier. Die waren so ein bisschen kurios manchmal. Aber warum macht man das? Ja, aus Tradition. Man stößt ja auf das Brautpaar an. Und vielleicht kennst du ja aber auch das Warum dahinter. Dann Glückwunsch. Oder bei Geburtstagen, dann haben wir einen Kuchen und dann sind so viele Kerzen auf diesem Kuchen, wie das Geburtstagskind auch alt ist. Und genau, das ist auch so eine Tradition. Und als Familie, hey, als Familie kann man auch so einen Lieblingsurlaubsort haben, okay? Ich glaube, da sind wir Deutschen sehr stetig unterwegs. Wir haben so Tradition, immer auch zum selben Ort zu fahren. Hey, ich bin einer russlanddeutschen Familie aufgewachsen und es war zumindest so, ich weiß nicht, ob es immer so ist, da war ein Urlaubsort so Tradition, das ist Bibione. Wo seid ihr, ihr Russlanddeutschen? Okay, Bibione ist so, wo ich dachte, okay, da trifft man alle Russlanddeutschen irgendwie. So kann es auch bei dir vielleicht sein. Oder auch Hast du als Familie, habt ihr vielleicht eine besondere Art und Weise, Feste zu feiern oder auch Geschichten weiter zu erzählen? Und so begegnen wir ständig irgendwie Tradition. Und das Schöne ist ja, Tradition machen Ereignisse oft zu etwas Besonderem. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, Traditionen sind schlecht. Okay? Warum? Warum müssen wir Traditionen einhalten? Es ist so langweilig, so wenig Veränderung. Und kann ich nicht mein eigenes Leben leben? Muss ich das tun, was meine Großmutter gemacht hat? Ja, nur weil es irgendwie ja, gesagt wird und Tradition ist. Und so gibt es auch diese Kategorie, die sagt, hey, Tradition nicht mit mir. Ich will mein Leben leben, so wie ich es möchte und so weiter. Und ich will das tun, was ich für mich auch richtig halte. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die sagen, Traditionen sind super, wie ich vorhin schon gesagt habe, so Erinnerungsstützen sind das. Es hat irgendwie so eine Qualität, wenn man Dinge macht, die man früher auch schon irgendwie gesehen hat bei Papa, Mama oder bei Opa, Oma, wo auch immer. Und man tut diese Dinge und es hat einen gewissen Wert für einen. Und wenn wir in dieser Predigtreihe über mehr als Tradition sprechen, dann soll es nicht bedeuten, dass wir sagen wollen, dass Tradition verwerflich ist. Ja, sondern wir sind eingeladen, in dieser Predigtreihe zu gucken, hey, was steht eigentlich, oder was steht hinter dieser Tradition, die wir so haben? Und warum tun wir diese Dinge, die wir tun? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und auf unseren Glauben bezogen ist immer die Gefahr da, dass wir Dinge tun, die wir schon immer tun, aber wir wissen gar nicht, warum wir sie tun. Okay? Einfach mal aus Gewohnheit, aus Tradition komme ich zum Gottesdienst her. Warum bist du eigentlich hier? Warum bist du eigentlich hier? Ist eine einfache Frage, aber da möchten wir gern so ein bisschen rangehen und uns so ein paar Sachen anschauen, auch in den nächsten Wochen. Oder auch anders ausgedrückt, wir haben Tradition, Rituale, Gewohnheiten, verschiedene Übungen, Praktiken, aber es kann sich auch so entwickeln, dass es am Ende einfach nur eine Hülle ohne Fülle ist. Einfach äußere Form ohne Inhalt, weil was Entscheidendes fehlt. Und ich frage dich mal heute so ganz direkt so am Anfang auch der Predigt, hey, ist deine Jesus-Nachfolge eine Tradition? Oder ist deine Jesus-Nachfolge nur eine Tradition? Und mit dieser Frage kannst du gerne einfach die Predigt verfolgen. Und ich hoffe, dass du am Ende auch eine Antwort findest. Und wir lesen in der Bibel häufig, wie Jesus Begegnungen hatte mit Menschen, die sehr traditionsbewusst, auch sehr religiös waren. Und er hat sie immer konfrontiert und ich finde diese Begegnung immer sehr spannend. Und eine schauen wir uns heute auch an aus Markus 7, 1 bis 9. Markus 7, Vers 1 bis 9. Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehre. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch so viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten. Zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, weshalb beachten deine Jünger und unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Ja, ihr schenkt Gottes Gebote keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferungen. Jesus fuhr fort, ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure Vorschriften aufrecht zu erhalten. Ich finde eine sehr klassische Begegnung. Auf der einen Seite ist Jesus ja, unterwegs auf Mission, predigt die gute Nachricht, predigt vom Reich Gottes, heilt Menschen, befreit Menschen, hat seine Jünger im Gepäck. Dann auf der anderen Seite die Pharisäer, diese Gruppe, wo man auch sagen würde, hey, das waren fromme Leute, die waren gottesfürchtig, das waren auch irgendwelche Vorbilder für die Jugend, ja, weil die haben auch immer alles eingehalten und das war so eine Elite halt. Und unsere Pharisäer hatten diese Angewohnheit zu sagen, hey, da ist dieser Jesus und sein Dienst wird immer größer, wir müssen diesen Jesus irgendwie von der Bildfläche verschwinden lassen und haben immer Streit gesucht, haben geguckt, wo kann man Jesus vielleicht irgendwie auch anklagen, was macht er falsch, was machen seine Jünger falsch. Und so waren die Pharisäer drauf. Und so war es ja auch, dann die Jünger waren unterwegs mit Jesus, hatten natürlich auch Hunger, kommt ja vor, und sie aßen, ohne sich die Hände zu waschen. Und dann dachten die Pharisäer, ah, jetzt haben wir sie, ja, jetzt haben wir sie gepackt hier. Und die Pharisäer kommen dann jetzt ins Spiel und beobachten das Ganze und konfrontieren dann auch Jesus damit. Ja, sie haben die Jünger gesehen, wie sie mit ungewaschenen Händen aßen. Und nach ihren Überlieferungen, und das Wort Überlieferung ist auch gleichzusetzen mit Tradition in diesem Bibeltext, hat es bedeutet, also für ihre Überlieferung hat es bedeutet, hey, diese Menschen, diese Jünger sind jetzt unrein. Und das ist so diese Ausgangssituation. Und mit dieser Beobachtung konfrontieren sie Jesus und fragen, weshalb seine Jünger sich nicht danach halten. Und heute leben wir natürlich in einem anderen Kontext. Wir sind jetzt hier in Bielefeld, ja, in einem anderen Kontext. Aber ich glaube, dass diese Stelle heute uns ein paar Dinge aufzeigen möchte, wo wir vielleicht auch gewisse Traditionen einfach nur mal leben und wissen gar nicht, warum lebe ich diese eigentlich? Und was macht das eigentlich mit mir und meinen Mitmenschen um mich herum? Das Erste, was ich mit euch so ansprechen möchte, ist, religiöse Traditionen offenbaren keine geistliche Reife. Das ist so die erste Beobachtung, die ich hier in diesem Text mache. Traditionen sagen nichts über geistliche Reife aus. Ja. Die Pharisäer hier in diesem Bibeltext, sie beurteilten die Jünger nach den Äußeren. Die haben geguckt, hey, was machen die und was machen sie richtig? Ja, was praktizieren sie mit ihren Händen? Wo waschen sie sich, wo waschen sie sich nicht? Und das war ihre Beurteilung von dem, wie sie gottesfürchtig auch waren. Ja, also die dachten, hey, die machen das nicht, die tun diese Praktiken nicht, deswegen sind sie unrein und deswegen sind sie vor Gott Sünder. Und diese Pharisäer, die waren, und die Schriftgelehrten, die waren echt schlaue Leute. Ja? Die kannten die Schriften, sie wussten, hey, das steht darin, sie lasen darin, sie lernten das auswendig, sie diskutierten darüber, sie haben es auch geschützt, ja, diese Schriften, sie haben es verbreitet, waren sehr vertraut damit. Sie gingen ständig in die Synagoge, um zu lernen und einfach zu reden. Ja, sie hielten diese religiösen Feiertage ein. Sie fasteten, sie beteten, sie kleideten sich richtig. Sie redeten sogar richtig. Und aus ihrer Perspektive waren sie halt diese Leute, die, wo man sagen könnte, ja, wir sind hier Maßstab. Ja, Maßstab auch für alle anderen Menschen. Und so zumindest schien es für sie. Aber sie haben es übertrieben. Ja, sie haben es einfach übertrieben, weil sie gedacht haben, hey, oder gesagt haben, das, was wir tun, diese ganzen Vorschriften, die uns überliefert wurden, die müsst ihr auch einhalten, weil sonst seid ihr nicht auf demselben Level, sonst werdet ihr unrein und das will Gott nicht. Die zwangen anderen Menschen ihre Standards auf. Ja? Und das ist so das Problem von den Pharisäern gewesen. Und so haben sie ja, wie wir schon gelesen haben, sie entdeckten, dass sich die Jünger nicht Hände gewaschen haben. Hey, wir waschen unsere Hände aus hygienischen Gründen, okay, das machen wir. Und das bringen wir auch unseren Kids bei und so weiter. Aber für die Pharisäer war dieses Händewaschen vor dem Essen, war das weniger als hygienisch gemeint, sondern das war eher ein Akt der Anbetung, wie sie es dachten auch. Ja? Hey, wir haben hier so ein Ritual, erst mit der rechten Hand rein, mit der linken Hand rein und dann ist eine ganze Zeremonie, wie sie Hände waschen. Und sie dachten, hey, wenn wir das tun, dann ist das so auch ein Ausdruck, dass wir rein werden. Und das ist ja an sich erstmal gar nicht so schlimm. Aber sie haben diese äußere Form Menschen aufgezwungen. Die haben gedacht, hey, das müsst ihr auch so machen wollen, dann seid ihr unrein. Und so gab es noch andere Sachen, wie wenn sie vom Markt kommen, haben wir gelesen, müssen sich auch erst nach bestimmten Vorschriften waschen. Wir lesen von der Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen, Sitzpolster. Habt ihr eure Sitzpolster heute gereinigt? Ja, gute Frage. Aber so waren sie drauf. Ja, die haben Dinge gehabt, wo sie sagten, so ganz, ganz viele Sachen, das müsst ihr alles tun. Und die Standards wurden gesetzt, so wie sie es überliefert bekommen haben. Und diese Überlieferung schreibt auch hier der Text, oder schreibt Markus hier, waren so Traditionen der Ältesten, der Gesetzeslehrer. Also waren also echt so alte Sachen, die weitergegeben wurden und zum Standard wurden. Und sie behandelten diese Tradition gleichwertig mit dem Wort Gottes. Und für uns ist es eigentlich schon wichtig zu verstehen, dass, obwohl sie es damals dachten, so die Pharisäer, dass es eigentlich nicht gleichzusetzen ist mit dem Wort Gottes. Ja, die Überlieferung ist nicht Wort Gottes gewesen. Das waren eher diese Anwendungen aus dem Wort Gottes. Aber sie haben es gleichgesetzt mit dem Wort Gottes. Und das wurde zum Problem. Deswegen schreibt hier auch, oder deswegen steht hier in Vers 5, weshalb beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Ja, das fragen sich die Pharisäer. Hey, ihr Lieben, warum macht ihr das nicht? Und sie haben diese Tradition, und sie haben die Jünger nach ihren Traditionen bewertet und nicht nach Gottes Wort. Das war ihr Maßstab, um zu bewerten, hey, ihr seid nicht reif, ja? Ihr habt nicht den echten Glauben, ihr seid nicht richtig unterwegs. Was kann man sagen heute? Ja, heute kann man sagen, hey, es gibt ja so diese, vielleicht auch diese Meinung, ein Gottesdienst gehört immer am Sonntag und auch immer morgens, okay? Sonntagmorgen feiert man Gottesdienst niemals, Samstagabend oder Sonntagabend. Ein Gottesdienst muss Sonntagmorgen gefeiert werden. Ich weiß nicht, ob du so aufgewachsen bist, aber das war auch lange so Tradition. Hey, Gottesdienst 10 Uhr am besten, ja, das ist diese heilige Zeit. 10 Uhr, dann ist alles richtig, okay? Und das ist auch okay, aber man kann so aufgewachsen sein, dass man dachte, ja, Sonntagmorgen, das ist der Gottesdienst, das ist der wahre Gottesdienst. Oder auch, hey, welche Bibel hat man? Eine physische, analoge, echte Bibel, nächstes Mal? Oder so ein Tablet, ja, riecht ja nach gar nichts. Aber so eine echte Bibel, die hat so Seiten. Man kann richtig danach, ja, richtig riechen, ja, es ist was anderes, man hat was in der Hand. Und so kann man denken, so, hey, so aus einem Tablet rauszulesen, das ist nicht das Wahre. Und so kann man ganz schnell bei so Kleinigkeiten auch anfangen zu sagen, hey, Maßstab ist so das, was ich traditionell mitbekommen habe, was ich gelernt habe, wie ich geprägt wurde und eigentlich nicht das, was das Wort Gottes sagt. Und den Punkt, den ich hier Markus in der Schreibe machen möchte, ist eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man Tradition hat, auch jetzt in so kirchlichen Kontext. Das Schlimme ist, wenn wir anfangen, andere Menschen so zu bewerten und ihre geistliche Reife in Frage stellen, dann wird es zum Problem. Das zweite ist, religiöse Tradition können zu Heuchelei führen. Jesus antwortete in Vers 6, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ja, Jesus nennt diese Pharisäer-Schriftgelehrten Heuchler. Das ist ein krasser Ausdruck, wie ich finde. Und per Definition ist ein Heuchler jemand, der eine Sache sagt, aber dessen Herz an einem anderen Ort ist. Und in diesem Fall sagten die Pharisäer so, hey, wir lieben doch Gott, ne? Wir sind doch hier mit Gott unterwegs, wir haben doch all das hier, was wir tun. Aber ihr Herz hing in Wirklichkeit an ihren religiösen Traditionen. Und sie liebten ihre Bräuche, ihre Gewohnheiten, Routinen mehr als Gott. So beschreibt es hier Jesus. Ja, sie waren Heuchler, sie gaben vor, etwas zu sein, was sie nicht waren. Sie dachten, sie wären die gottesfürchtigen Männer, aber in ihrem Herzen waren sie leer, waren sie nicht bei Gott. Sie gaben vor, Gott zu lieben, während sie in Wirklichkeit in ihre religiösen Rituale versessen waren. Hey, wie kann das bei uns heute aussehen? Stell dir vor, eine Person ist da, sie kommt zum Gottesdienst, geht in eine Kleingruppe, liest die Bibel, lernt Verse auswendig, dient mit, nimmt das Abendmahl ein. Und trotzdem kann diese Person diese Dinge, auch wenn es erstmal schön klingt, einfach nur aus Tradition machen. Ein guter Christ macht es doch so. Ein guter Christ zeigt sich doch so. Das sind auch die Kennzeichen eines richtig guten Christen, diese Dinge zu tun. Und das Herz ist so weit weg. Das Herz ist so weit weg. Und dann ist die Gefahr da, dass man in so einer Tradition lebt und das Herz ist nicht da. Und dann, wie Jesus hier so beschreibt, sind wir in der Gefahr, Heuchler zu werden, Schauspieler zu werden. Wir geben vor, etwas zu tun und zu sein, obwohl wir es gar nicht mit unserem Herzen sind. Ich finde, das ist schon nochmal sehr herausfordernd, auch für uns heute, das mal zu bewerten. Hey, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum bin ich heute hier im Gottesdienst? Warum bete ich vielleicht jeden Tag? Warum lese ich eigentlich die Bibel? So diese Tradition, die man vielleicht irgendwie macht, oder auch die Gewohnheiten, die man irgendwie hat, mal einfach auch zu bewerten und zu gucken. Und ich glaube, dass hier jeder persönlich gefragt ist, hey, wo ist mein Herz bei all den Dingen, die ich für den Glauben tue, für meinen Glauben tue, die ich für Gott tue? Wo ist mein Herz da? Wenn mein Herz woanders ist, dann bin ich nur ein Schauspieler. So drückt das Jesus hier aus. Das nächste ist, religiöse Traditionen können zu falscher Anbetung führen. Die Gefahr ist, dass unsere Tradition wahre Anbetung ersetzen können. Wir lesen in Vers 6 und Vers 7 nochmal. Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Hey, die Pharisäer hatten so viele Dinge, die sie als Anbetung einstuften und anderen auferlegten. Zum Beispiel, du musst eine ganz bestimmte Zeit einhalten für gewisse Dinge. Du musst in eine ganz bestimmte Richtung beten. Du musst bestimmte Worte wiederholen, bestimmte Gebete immer wieder sagen. Du musst dies und jenes waschen. Du musst dich von bestimmten Städten fernhalten. Du darfst am Sabbat nur so weit gehen, so viele Meter gehen. Wenn du von einem Nicht-Juden berührt wurdest, musstest du bestimmte Reinigungsschritte durchlaufen. Und sie lehrten diese menschengemachten Vorstellungen, als ob sie von Gott kämen. Ja? Und sie hoben ihre Tradition auf die gleiche Stufe wie das Gebot Gottes, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und wie ticken wir heute vielleicht? Ja? Wir können auch ganz schnell sagen, hey, so wird Gott richtig angebetet. Das ist echte Anbetung. Stopp, das machst du falsch, du musst es so tun. Und wir können mit dem, wie wir geprägt sind, mit dem, was wir mitbringen, auch an Tradition, können wir sagen, hey, das ist wahre Anbetung. Und da kann man ganz, ganz schnell vielleicht auch nur in den Gedanken sagen, boah, nee, das ist irgendwie, das sieht komisch aus und das macht man nicht so. Und ein ganz klassisches Beispiel, glaube ich, in der Kirchengeschichte ist das Schlagzeug, okay? Lange Zeit wurde das Schlagzeug betitelt, dass es vom Bösen kommt. Ja, deswegen sitzen die auch in der Kabine da. Die Schlagzeuger haben echt eine Leidenszeit hinter sich in der Kirchengeschichte. Und wir müssen ganz, ganz viel für sie beten. Ja. Und lange Zeit wurde gesagt, hey, mit Schlagzeug, das ist keine Anbetung. Wie kann man Gott ehren mit so einem Instrument? Und ich will sagen, Schlagzeug ist das wichtigste Instrument in einer Band. Amen. Und so war auch in der Kirchengeschichte lange Zeit echt, hey, Schlagzeug nicht bei uns, das ist nicht von Gott, das kommt von unten. Ja. Und solche Traditionen kann man hochhalten und sagen, das ist nicht Anbetung. Oder auch andere Beispiele, die vielleicht heute nicht mehr so diskutiert werden, aber die auch lange Zeit immer diskutiert wurden. Wie lang dürfen die Haare bei Männern sein, okay? Welche Kleider müssen Frauen tragen? Welche Lieder sind gesalbter, die alten Hymnen oder die modernen Songs? So, wo wir ganz viel Wertung reinlegen in den Punkten, was ist Anbetung? Und wir gucken auf das Äußere und wir legen so viel Wert rein, hey, das muss so gemacht werden und vergessen dabei eigentlich, hey, worum geht es eigentlich bei der ganzen Sache? Was ist eigentlich Kern von Anbetung? Und ich glaube, ihr versteht den Punkt. Und ich glaube, es ist auch okay zu sagen, hey, ich habe keine langen Haare, weil damit ehre ich Gott, das ist so meine Tradition. Oder ich lese aus einer richtigen Bibel mit richtigen Blättern, so, weil ich glaube, dass es für mich richtig ist. So. Oder ich trage diese Kleider, weil ich weiß, dass es so gottesfürchtig ist. Hey, das ist alles gut. Ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht falsch. Es wird aber dann zum Problem, wenn du sagst, hey, das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, das mache ich auch, das musst du auch so machen, das ist echt Anbetung. Dann haben wir ein Problem. Wo dann deine Tradition Anbetung definieren. Und das kann schwierig werden. Und das Problem beginnt, wenn die Traditionen wichtiger sind als eine Beziehung zu Gott und wir uns auf die Äußerlichkeiten konzentrieren und unser Herz sich weit von Gott entfernt. Wenn religiöse Traditionen zum Mittelpunkt deiner Anbetung werden, dann ist die Gefahr da, dass deine Worte oberflächlich und wertlos werden. So wie hier bei den Pharisäern, wo Jesus sagt, hey, ihr habt hier Lippenbekenntnis, ihr lobt Gott mit euren Lippen, aber euer Herz ist so weit weg. Und das ist die Gefahr, wenn wir einfach nur sagen, ja, so wird es halt gemacht. Ja. So habe ich es schon immer gemacht. Und das ist die echte Anbetung. Das Letzte ist, religiöse Traditionen können zur Ablehnung von Gottes Wort führen. Und das finde ich hier schon auch mal echt heftig. Vers 8 und Vers 9. Ja, ihr schenkt Gottes Geboten keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferung. Jesus fuhr fort, ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure Vorschriften aufrecht zu erhalten. Und ich finde, Jesus hat ja schon ordentlich Kontra gegeben, ne, in Versen davor. Ihr Heuchler, so, das ist schon okay, Jesus. Aber hier geht er noch weiter und sagt, ey, ihr Pharisäer, ihr seid so geschickt, dass ihr sogar Gottes Wort aushebelt, nur damit ihr mit euren Traditionen trumpfen könnt und eure Tradition aufrecht erhaltet. Und wir lesen so in diesen ganzen Versen, wie so ein ständiger Aufbau, so ein Prozess, wie es wirklich auch sehr problematisch werden kann mit Traditionen. Es fängt ja damit an, dass man der Tradition die gleiche Autorität wie dem Wort Gottes einräumt. Dann geht es weiter, indem man die Tradition dem Wort Gottes vorgezogen hat. Ja, lieber Tradition als Wort Gottes. Und es geht dann dazu über, dass Gottes Wort, Gottes Wort zu verwerfen, um die Tradition zu bewahren. Und dann führt das sogar dazu, Gottes Wort für das Leben ungültig zu machen. Sagen, ah nee, mein Maßstab ist das, was ich eigentlich immer tue. Und so ist hier auch wie so ein Prozess zu sehen, das, was Jesus hier so beschreibt, auch mit den Pharisäern. Und wir lesen und wir erkennen in dieser Geschichte daran, oder wir werden daran erinnert, in dieser Geschichte, dass es möglich ist, ein Leben zu führen, das durch äußere Form der Frömmigkeit gekennzeichnet ist, aber ein Herz zu haben, das fern von Gott ist. Das zeigt uns diese Geschichte. Ein Leben führen zu können, es ist machbar, wir können ein Leben führen mit äußeren Formen. Kannst du dein Leben lang machen. Es kann sogar funktionieren. Aber unser Herz kann so weit von Gott weg sein. Und wir denken eigentlich immer, eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht, aber unser Herz war nicht drin. Wir können sehr leicht in die Falle geraten, vieles aus Tradition zu machen und aufrechtzuerhalten und die echte Liebe zu Gott und zu seinem Wort zu vernachlässigen. Und ich möchte diese Frage wiederholen, die ich am Anfang gestellt habe. Hey, ist deine Jesus-Nachfolge nur eine Tradition? Warum liest du eigentlich die Bibel? Warum liebst du vielleicht auch die Bibel? Warum betest du? Warum kommst du zum Gottesdienst? Sind es nur Formen, die du auslebst, oder auch ist da auch Feuer drin? Ja? Ist da eine Fülle drin? Ist da Inhalt drin? Darf Gott dich eigentlich verändern? Willst du überhaupt noch von Gott berührt werden? Hey, ich habe meine Gewohnheiten, ich komme einfach, ich sitze einfach das ab. Ja, ich weiß, wer Gott ist. Darf dich Gott eigentlich noch berühren oder bist du so festgefahren in deinen Traditionen? Darf Gott noch heute zu dir sprechen? Oder denkst du, hey, nein, eigentlich mein Leben, ich mag so, wie es ist. Ich brauche keine Veränderung. Willst du von Gott herausgefordert werden? Willst du von Gott überhaupt erfahren, wie er dich sieht? Wo ist bei all dem dein Herz, was du tust in deinem Leben? Und ich habe mal ein sehr schönes Zitat gelesen über dieses Thema. Und das heißt, Tradition ist das Weitergeben von Identität und nicht von Form. Und da will ich uns auch herausfordern, wenn wir an unsere nächste Generation denken, dass wir niemals Formen weitergeben, dass wir immer Identität weitergeben, dass wir nie sagen, hey, du musst so beten, du musst so viel Zeit im Gebet verbringen, sondern sagen, hey, lass uns doch lieber weitergeben, was Jesus in deinem Leben getan hat. Hey, Jesus hat das in meinem Leben getan und Jesus ist so gut, Jesus ist treu, er tut das und das. Lass uns doch lieber Identität weitergeben als Formen. Tradition ist das Weitergeben von Identität und nicht von Form. Und bei all dem, was ich jetzt irgendwie gesagt habe, hat mir Gott bei der Vorbereitung noch eine entscheidende Frage mitgegeben. Ja, ich dachte so, hey, danke Gott für diese Vorbereitung, sind gute Punkte, wichtige Punkte. Eine Frage hat mir Gott noch aufs Herz gelegt, die ich noch am Ende mit reingeben möchte. Und zwar die Frage, und die klingt so einfach, aber die Frage, Stefan, wofür lebst du? Stefan, wofür lebst du? Es ist eine Frage, die man sich nicht oft so bewusst stellt, wenn überhaupt. Es ist eine Frage, die es aber wert ist, immer wieder gestellt zu werden. Hey Stefan, wofür lebst du? Und ich habe mich an eine Stelle in Offenbarung erinnert. Und diese Frage hat mich bewegt, weil ich habe dann gemerkt, so, wie ich diese Frage beantworte, zeigt auf, was für mich das Wichtigste im Leben ist. Also wie deine Antwort auf diese Frage ist, zeigt dir, was für dich das Wichtigste im Leben ist. Wofür lebst du? Und Offenbarung 2, 4 bis 5, da steht Folgendes. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Und ältere Übersetzungen schreiben hier für Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Auch wenn das jetzt eine Botschaft ist hier an die Gemeinde in Ephesus, ist die Frage auch an uns heute gerichtet, wo ist die Hingabe, die du vielleicht mal hattest? Wo ist dieses anfängliche Feuer für Jesus? Wo ist dieses Brennen für Jesus? Wo ist diese erste Liebe? Und mir geht es nicht darum, charismatisch zu werden, sagen, ja, ich muss mich irgendwie das ausdrücken und ich bin ein fröhlicher Mensch immer. So. Es geht hier nicht um dieses Charismatische. Das können wir auch haben, das dürfen wir auch immer wieder lernen, um das auszudrücken. Mir geht es eher darum, hey, wo ist diese Liebe? Wo ist dieses brennende Herz für Jesus? Wo ist diese erste Liebe? Oder auch mit der Frage, hey, wofür lebst du? Kann man genauso gut fragen, wofür lebst du? Als jemand, der sich mal für Jesus entschieden hat und auch irgendwie für Jesus leben möchte, ist immer die Gefahr da, im Laufe der Zeit den Mittelpunkt zu verlieren und zu sagen, Mittelpunkt in meinem Leben ist jetzt was anderes. Ich konzentriere mich auf andere Dinge. Jesus, du bist zwar gut, du bist da, ich kenne dich, aber eigentlich, es geht um mich. Es geht auch mal um mich. Ich will auch mal durchkommen. Ich will auch mal groß rauskommen. Und wir können, und ist, egal wie lange du unterwegs bist, wir können im Laufe der Zeit immer in diese Gefahr tappen, hey, wofür lebe ich eigentlich? Wo ist mein Anker? Wo ist mein Fokus? Wie kann ich wieder Jesus zur Hauptsache machen? Ja? Wir können recht schnell Jesus zur Nebensache machen. Das kann recht schnell passieren. Und die Frage ist, hey, wie können wir die Hauptsache zur Hauptsache machen? Wie können wir Jesus wieder an den richtigen Punkt hinstellen? Sagen, hey, Jesus, du bist Mittelpunkt. Für dich lebe ich. Für dich lebe ich. Und es gibt verschiedene Kennzeichen, wie du das überprüfen kannst in deinem Leben, ob du für Jesus lebst. Es drückt sich in deinen Prioritäten aus. Hey, wer kommt zuerst? Dein Wille oder Gottes Wille? Es drückt sich in deinem Gebetsleben aus. Nimmst du dir Zeit, um wirklich Gemeinschaft zu haben mit Gott? Sehnst du dich danach, hey Gott, ich will heute mir Zeit nehmen, einfach mich hinzusetzen und für dich da zu sein und einfach zu beten? Es drückt sich darin aus, welche Ziele du hast. Welche Ziele hast du? Was willst du erreichen? Sammelst du Schätze auf der Erde oder sammelst du Schätze im Himmel? Und auch andere Kennzeichen, so die ganzen Handlungen, so die man auch tut im Alltag, ja. Hey, kommst du zum Gottesdienst? Besuchst du unseren Gottesdienst oder besuchst du Gottesdienste? Hast du Gemeinschaft mit anderen Christen? Ist dir das wichtig? Das drückt auch da ganz viel darüber aus, wofür du lebst. Deine Haltung gegenüber anderen Menschen, wie begegne ich anderen Menschen? Deine Taten wird sichtbar, woran du glaubst. Deine Vorlieben, was hörst du, was schaust du dir an, was liest du? Mit welchen Menschen verbringst du Zeit? Deine Einstellung zur Bibel, ist die Bibel noch Maßstab in meinem Leben oder habe ich meine eigenen Werte zusammengebastelt und ich lebe mein Leben, wie ich es möchte? Wie ist meine Einstellung gegenüber den verlorenen Menschen, die Jesus nicht kennen? Liebe ich sie? Habe ich einen Blick für die Menschen? Wie ist meine Haltung gegenüber denen, die mir vielleicht Unrecht getan haben, kann ich vergeben? Und das sind praktische Fragen für unser Leben. Und diese eine Frage steht darüber, hey, wofür lebst du? Weil wenn du diese Frage beantworten kannst mit Jesus, dann wird es dir ganz viel zeigen, was auch das Wichtigste in deinem Leben ist. Und ich weiß, in unserem Leben ist nicht immer alles schwarz-weiß. Ja, man ist auch unterwegs auf einer Reise, man muss Dinge herausfinden im Leben, man muss gucken, wie man klarkommt. Und ich will sagen, Amazing Grace ist immer noch da, ja. Die Predigtreihe die letzte Predigtreihe, die wir hatten. Hey, Amazing Grace, Gnade ist Fundament. Deswegen ist es okay, dass wir mal auch ein bisschen wanken, dass wir auch Fragen haben, dass wir Phasen haben. Aber es gibt eine Frage, eine Schwarz-Weiß-Frage, die ich dir heute stellen möchte. Und das ist die Nachfolge. Und da will ich dich einladen, dass du ein klares Ja und ein klares Nein findest. Je nachdem, wo du stehst. Und ich wünsche mir, dass du ein klares Ja findest. Was ist dir das Wichtigste im Leben? Willst du Jesus nachfolgen? Und bei Jesus gibt es keine 50%, keine 70%, auch keine 99% Nachfolge. Bei Jesus gibt es nur 100%. Und Jesus sagt in Lukas 9, 23, die Band kann nach vorne kommen. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ein Vers, den wir vielleicht schon ein paar Mal gelesen haben. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hey ihr Lieben, wir sind aufgerufen, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Und täglich klingt für mich nach mehr als Tradition. Das ist eine Aktualität. Täglich. Gott, heute stehe ich auf und ich lebe für dich. Gott, heute stehe ich auf und ich will dich als mein Ziel haben. Gott, ich will für dich leben. Diese Frage, auch wenn sie so einfach ist, ne, und uns auch so, auch vielleicht schon mal gehört hast und vielleicht mal beantwortet hast, die ist aber so extrem wichtig. Weil du wirst merken, dass, wenn du diese Frage mit Jesus beantworten kannst, du wirst merken, wie deine Traditionen auf einmal aufleben. Hey Jesus, du bist drin. Es ist nicht nur eine Hülle, es ist Leben. Deswegen ist diese Frage nach Gott, ich lebe für dich oder wofür lebst du, ist so entscheidend. Egal wie lange du unterwegs bist, egal wo du heute stehst, ja, diese Frage, diese eine Frage, die du dich stellen darfst, ist heute, hey, wofür lebe ich eigentlich? Wir reden hier über Jüngerschaft, wir reden hier über Nachfolge, wir reden hier über unser Christsein, unser christliches Leben. Und ich denke manchmal sitze ich zu Hause und denke, hey, wir machen so viele Dinge im Leben. Wir haben so viele Dinge im Kopf, wir haben so viele Träume auch. Und wir können uns um so viele Dinge drehen. Und am Ende denke ich so, hey, worauf kommt es an? Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Und vielleicht bist du echt bemüht, äußerlich ein guter Christ zu sein, irgendwie viel zu machen, Traditionen einzuhalten, Gewohnheiten nachzugehen. Aber so, dein Herz ist nicht bei Jesus. Da frage ich mich so, hey, was bringt dir das Leben, wenn du ständig Traditionen nachgehst, aber dein Herz ist nicht drin? Was bringt dir das? Wo ist das Leben drin? Und ich will dir heute sagen, hey, komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz hier und kehr um. Und echt kehr um von leeren Traditionen und von Dingen, die du einfach nur tust. Und du sagst, hey, ich mache das schon immer so. Und das sind Gewohnheiten, das sind Dinge. Ja, aber wo ist Jesus drin? Wo ist dein Herz? Und ich will dir sagen, hey, kehr um. Komm zum Kreuz und lass dich neu mit dem Heiligen Geist füllen. Die Kraft und die Gegenwart Gottes ist der Schlüssel, um Durchbruch und Wachstum im Glauben zu erleben. Und auch wenn es so eine einfache Frage ist, hey, diese Frage ist so entscheidend für dein Leben und vielleicht befindest du dich heute da, wo du sagst, hey, ich habe so viel Tradition gelebt in meinem Leben und Jesus war nie drin. Dann komm heute zum Kreuz. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast echt Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten, wofür lebe ich eigentlich? Ja, du bist da irgendwie, boah, okay, ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich lebe in meinem Leben. Was ist eigentlich, folge ich mir selbst nach oder folge ich Jesus nach? Und dann will ich dir auch sagen, hey, komm heute zum Kreuz, mach Jesus zu deinem Mittelpunkt und sag, hey, Gott, hier bin ich. Ich will, dass du meine Lehre in mir füllst. Ich will, dass du all das nimmst, Gott, was ich habe und ich will, dass du mich erfüllst. Und das Gute beim Kreuz ist, wir können beim Kreuz alles abladen, aber beim Kreuz bekommen wir auch ganz viel. Ja? Manchmal denken wir so, hey, wir gehen zum Kreuz, um abzuladen, aber beim Kreuz bekommst du auch alles für dein Leben. Und für dich gilt auch diese Einladung, hey Gott, hier bin ich. Komm mit deinem guten Heiligen Geist, erfülle mich mit deiner Liebe. Lass mich erleben, dass du da bist, dass ich ein Leben lebe für dich. Und ich will dich ermutigen, dass du dich heute überprüfst. Das ist die ganz entscheidende Frage, wofür lebe ich? Jesus kam, um einen Weg zu bahnen, der uns zurück zum Vater führt. Und jeder von uns kann sich entscheiden. Und wenn du auch heute hier bist oder du schaust zu, auch zu Hause und denkst so, ich kenne diesen Gott gar nicht, ich bin diesen Weg noch nie gegangen, dann lade ich dich ein, dass du heute diese Entscheidung triffst, sag, hey Jesus, hier bin ich. Ich habe eine Leere in mir, die ich versucht habe zu stillen, vielleicht mit irgendwelchen Dingen, vielleicht auch irgendwelchen Traditionen, aber die Leere Gott, mit der Leere will ich zu dir kommen. Und Gott ist jemand, der deine Leere füllen kann. Ja, er ist jemand, der dich sieht, wie du bist. Und er sieht all das, und er kann deine Lehre füllen. Und so lade ich uns ein, dass wir aufstehen. Und ich möchte gerne für uns beten. Und ich weiß nicht, was dich angesprochen hat. Ich hoffe, etwas, wo du sagst, hey, das hat mich herausgefordert. Und ich möchte dich ein, dass wir unsere Augen schließen. Und auch zu Hause kannst du gerne auch einfach mit dabei sein. Und ich will uns einladen, wenn dich irgendwas angesprochen hat, wo du sagst, hey Gott, hier bin ich heute ganz erneut. Ich möchte Antwort geben auf diesen einen Punkt. Vielleicht auf diesen Punkt, dass du sagst, ich bin so viel mit äußeren Formen beschäftigt, dass ich eigentlich den Inhalt immer vergesse. Wenn das dich betrifft, dann streck doch deine Hände einfach so aus, als wenn du so einen Fernseher halten würdest, okay? Einfach so, Gott, hier stehe ich und ich möchte empfangen, gerade jetzt, ganz neu. Heiliger Geist, komm. Oder vielleicht bist du hier und sagst, hey Gott, ich weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Wofür lebe ich eigentlich? Dann lade ich dich auch ein. Streck deine Hand aus. Und steh einfach so vor Gott ganz ehrlich. So, hey Gott, hier bin ich. Und ich will klar werden in dem, wofür ich lebe. Ich will klar sagen, wofür ich eigentlich in meinem Leben lebe. Warum ich hier bin und was meine Ziele sind, was meine Prioritäten sind. Gott ist hier. Und Gott, ich bete, dass du uns gerade jetzt beschenkst mit deinem guten Heiligen Geist, dass du deine Liebe, Gott, ausgießt, Gott, über uns hier in diesem Gottesdienst, dort zu Hause, wo wir sind, Gott, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner mächtigen Liebe, Herr. Gott, wo du bist, da wird alles schön. Und ich danke dir, Gott, dass du uns echt Sinn gibst, Gott, dass du uns das Leben schenkst, Gott, du schenkst uns die Fülle. Gott, du gibst nicht uns äußere Formen, Gott, du gibst uns Identität, Gott, du gibst uns das Leben, was wir brauchen, Herr. Und Gott, so kommen wir mit unserer Lehre, Gott, so kommen wir mit unseren Traditionen, auch mit unseren toten Traditionen, Gott, und wir legen es bei dir ab und sagen, komm und erfülle du, Gott, unser Herz. Gott, ich möchte kein Schauspieler sein in diesem Leben. Gott, ich möchte mein Leben leben, zu deiner Ehre, Gott, für dich da sein. Gott, das tun, was du auf deinem Herzen hast. Darum geht es bei Jüngerschaft. Mehr als Tradition, Gott. Mein Leben soll mehr als eine Tradition sein für dich. Gott, so komm. Komm, beschenke du uns. Und wir werden gleich ein Lied singen, wo es genau das ausdrückt, ein neues Lied, wo es genau das ausdrückt. Gott, ich öffne mein Herz weit für dich. Komm du. Lass uns gemeinsam dieses Lied von Herzen singen und auf Gottes Gegenwart antworten.